Hallo und herzlich willkommen zu Noodle to go mit Christina und Magdalena,
der Podcast als Wegbegleiter in der bunten Welt der Ernährung.
Hallo lieber Lies, wir freuen uns sehr, dass du heute hier bei uns zu Gast bist.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch, heute hier zu sein und bin schon ganz gespannt.
Also man hat es jetzt vielleicht schon erkannt, wir machen heute eine Special-Nudel. Wir haben einen Gast bei uns, wir nennen das immer Special-Nudel. Und ich finde das total wertvoll und vor allem auch mutig, weil es geht heute um ein sehr besonderes Thema. Wir hatten vor einiger Zeit, das ist nicht so lange her, das Thema Essstörungen aufgegriffen und darüber viel gesprochen und erklärt. Und ich freue mich sehr, Alice, dass du dich bereit erklärt hast, über deine Geschichte heute mit uns zu sprechen, weil ich glaube, dass es tatsächlich viele Hörerinnen und auch Hörer interessieren wird, wie du das geschafft hast, wie es dir jetzt geht und wie du da überhaupt hineingekommen bist.
Gleich zu Beginn möchten wir eine Triggerwarnung aussprechen. Und zwar geht es heute um Essstörungen wie Bulimie und Magersucht. Das kann für Betroffene oder Angehörige belastend sein. Wenn du also spürst, dass es dir nicht gut tut, pausiere und höre gerne später weiter oder auch nicht.
Liebe Alice, ich würde dich jetzt gerne gleich einmal fragen, wie geht es dir jetzt heute mit deiner Ernährung?
Ja, danke schön. Ich würde sagen, dass es mir heute sehr gut geht mit meiner Ernährung. Ich priorisiere auch einfach so die Gesundheit und dass ich meinen Körper gut versorgen möchte über jetzt das reine Körperbild. Und das heißt aber nicht, dass ich jetzt frei bin von dieser Essstörung. Es ist halt schon immer noch in gewissen Situationen einfach Thema. Aber ich habe es einfach, glaube ich, ganz gut geschafft, einen gesunden Umgang zu finden.
Du bist ja noch sehr jung. Wie alt bist du denn? Dürfen das unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen?
Naja, also ich werde jetzt dieses Jahr 30, also die erste Krise, die ja viele Menschen haben, also vom Alter her. Aber ich muss sagen, bis jetzt ist eigentlich alles besser geworden mit dem Alter und deswegen.
Also du hast kein Problem und du schaust doch sehr jung aus, wenn ich das sagen darf. Man sieht dich ja nicht. Deswegen darf ich kurz schildern, du bist eine sehr attraktive junge Frau. Du schaust jünger aus, als du bist, finde ich. Du hast dunkle, lange Haare. Und jetzt ist es, was mich noch interessiert ist, jetzt kriegt man ja mit überall die ganze Zeit, dass dieses Thema der Essstörungen doch wieder präsenter wird seit einiger Zeit. Man sieht es jetzt bei Oscarverleihung, die Superschauspielerinnen, die dann teilweise vor allem schon älter sind, sind abgemagert. Völlig extrem zum Teil. Wie nimmst du das jetzt wahr? Was ist so dein Bild da drauf?
Ja, also mich macht das schon einfach sehr besorgt und traurig und auch irgendwo wütend, weil mich das einfach sehr so an die Zeit der 2000er erinnert. Da fand ich das auch sehr präsent, dass irgendwie ein ganz dünnes Körperbild gerade bei Frauen als ideal gesehen worden ist. Und mir kam jetzt vor, dass es wieder eine Phase gab, in der das ein bisschen besser war und in der es einfach verschiedenere Körperbilder so in der medialen Wahrnehmung gab. Und jetzt gibt es da wieder einen Schritt zurück sozusagen. Und dieses extreme Dünnsein ist wieder Trend. Und auch auf Social Media sieht man das immer wieder.
Also, kannst du dich an den Begriff Body Positivity erinnern?
Ja, genau.
Ja, das war ein kurzer Aufschrei.
Ja.
Und auch von Superstars teilweise, die dann zugenommen haben. Ich erinnere mich an Christina Aguilera zum Beispiel. Mhm. Aber das hat bei keinem angehalten. Also es gab dann wieder dieses Zurück ins Schlanke. Und jetzt finde ich, so schlank, wie sie jetzt alle sind, war es auch 2000 nicht. Also es kommt mir schon extrem vor.
Ja, vielleicht ist es auch wegen der Abnehmspritze, ich weiß es nicht.
Ja.
Also das kommt halt auch noch dazu. Aber es stimmt, also mir kommt es jetzt gerade auch wirklich extrem vor.
Ja. Aber es widert dich, wenn ich sagen darf, eher an, als dass du dann irgendwie so ein bisschen wieder hineinrutschen könntest und das abfärbt auf dich. Die Gefahr besteht nicht.
Ich glaube eigentlich nicht. Also ich meine, so ganz bewusst wird man das ja wahrscheinlich eh nicht sofort wahrnehmen, aber wenn ich das sehe, bin ich halt einfach eher besorgt und denke mir, oh je, vor allem gerade junge Menschen, die vielleicht einfach noch nicht so gefestigt sind, noch nicht so selbstbewusst sind, könnten da halt einfach abrutschen und das stimmt einen einfach besorgt.
Hm.
Ja.
Wann war denn der Zeitpunkt, wo du selber erkannt hast, dass da irgendwas mit der Ernährung für dich nicht ganz in Ordnung ist oder wo du mit der Ernährung angefangen hast, eventuell zu experimentieren? Mhm. Wie war das? Wann war das?
Ja, das war schon ganz früh. Also ich schätze, dass ich da ungefähr 12 war, als ich mir das erste Mal gedacht habe, dass ich eben irgendwie dünner sein möchte. Und ich glaube einfach, dass da ganz viel so dieses Körperbild, das von den Medien vermittelt wurde, mitgespielt hat. Und auch schon so im familiären Umfeld, dass da gerade die Frauen schon immer wieder gesagt haben, sie müssen jetzt abnehmen und oder jetzt haben wir so viel zu Mittag gegessen, jetzt gibt es am Abend nichts mehr. Mhm. Und also es wurde halt immer das Essen kommentiert und auch das Essverhalten von anderen und auch die Körper von anderen. Und da, glaube ich, habe ich einfach aufgeschnappt, dass es ganz richtig ist, dünn zu sein und dass es falsch ist, also dick war ich ja nie, aber dass es falsch ist, gesund auszuschauen, sagen wir es vielleicht so.
Ja, aber aus deinem unmittelbaren Umfeld, sprich deine Eltern oder auch Freunde, die haben keine Kritik an dein Äußeres geübt oder an dein Essverhalten, sondern das kam dann eher aus quasi aus dem Unterbewusstsein heraus, weil das, man bekommt das halt mit. Das hast du aber erst später reflektiert, würde ich meinen. Das wirst du als 12-Jährige nicht so präsent gehabt haben. Und dann beginnt da so ein Kreislauf. Aber wir haben uns ja schon im Vorfeld ein bisschen unterhalten. Es gibt da schon noch eine Komponente und das weiß man eigentlich schon, dass Essstörungen teilweise ja auch mehr oder weniger begründet sind in einem Elternhaus, dass etwas schwierig sein kann, muss nicht, aber kann ein Grund sein. Und in deinem Fall würde ich meinen, könnte es schon noch eine Rolle gespielt haben, weil, und das könntest du, wenn du möchtest, selbst
erzählen. Ja, das stimmt. Also ich habe jetzt heute grundsätzlich ein gutes Verhältnis zu meinen Eltern und sie sind auch wirklich sehr liebevoll, aber sie waren einfach immer und sind es auch noch immer mit sich selbst sehr beschäftigt und haben einfach da nicht so die Kapazität gehabt, wirklich Aufmerksamkeit auf ihr Kind zu legen. Und ich glaube, auch deswegen gab es einfach dieses Vakuum, in dem so eine Essstörung entstehen kann.
Aber kann das sein? Also Aufmerksamkeit war zu wenig, aber war auch Wertschätzung daher auch nicht wirklich präsent. Das heißt, dass man da mal gesagt hat, das hast du gut gemacht oder mit dir etwas unternommen hat und dir etwas vermittelt hat, Werte vermittelt hat. Und so war das wirklich nicht präsent, kann man sagen.
Ja, es war einfach sehr wenig präsent, kann man schon sagen. Und ja, ich glaube halt, dass man dann wahrscheinlich unterbewusst als Kind schon irgendwie nach Aufmerksamkeit quasi schreit und dann ist das halt der Weg. Also das ist, glaube ich, die eine Komponente und dann halt schon noch, dass man einfach so ausschauen möchte wie die Models, weil man das halt auch einfach schön findet und als erstrebenswert auch irgendwie vermittelt wird.
Aber deine Mama selber war auch schlank und du wolltest ihr auch nacheifern, hat die eben auch so in diese Kehre hineingeschlagen und du hast es ein bisschen nachgeahmt oder würdest du das jetzt so nicht sehen?
Nein, das glaube ich tatsächlich nicht. Also meine Mama ist zwar sehr, sehr schlank, aber das war sie immer schon und das war sie auch immer, obwohl sie ganz normal gegessen hat. Also das glaube ich nicht, aber meine Oma hat und hatte schon immer bisschen ein schwieriges Verhältnis zu ihrem Körper. Also
und die Oma ist die Mama von der Mama?
Nein, von Papa.
Von deinem Papa, okay.
Und also die ist total fit und intelligent und toll und ich habe ein super Verhältnis zu ihr. Aber die
Wie
sagt,
alt ist die Oma jetzt?
Ja, die Oma ist jetzt 87 und will immer noch abnehmen.
Nein,
und das
wirklich.
Finde ich einfach.
Es hört nicht auf.
Nein. Nein, und das finde ich so arg, weil ja, also das dieses kleine Thema jetzt noch immer so präsent ist. Und ich meine, ihr wisst jetzt nicht, wie meine Oma ausschaut, aber die ist total fit und hat eine super Figur und hat es überhaupt nicht nötig, dass sie da irgendwo abnimmt und da geht trotzdem noch so viel Energie in dieses Thema in
aber
dem Alter.
In dem Fall bei der Oma ist es aber dann kein belastendes Thema für sie, glaube ich, sondern eher so ein Thema, das sie beschäftigt, vielleicht auch bei Laune hält und sie Ziele hat unter Umständen, aber letzten Endes kommt es halt von weit, weit her, das Thema noch, ist schon liegt weit zurück, ja.
Also ich glaube schon, dass sie das belastet, weil sie sagt dann immer wieder, der Bauch, furchtbar.
Also eine eitle Oma.
Ja, schon.
Ja, das kann ja eigentlich auch ein Vorteil sein, aber in deinem Fall, glaube ich, verstehe ich die Diskrepanz dazu, weil du siehst, okay, das hört nie auf. Das bedeutet, auch wenn ich alt und älter bin, dann habe ich immer noch das Thema, das möchte ich gar nicht. Das ist ja doch eigentlich schlimm, ja. Aber jetzt zurück zu dem, wie das begonnen hat. Du hast dein Essverhalten verändert. Ist ja das wem aufgefallen? Das heißt, eigentlich der Schrei nach Aufmerksamkeit wurde erhört oder nicht?
Nein, eigentlich gar nicht. Also ich habe dann einmal angefangen, halt einfach weniger zu essen, weil ich wollte dann ganz dünn sein. Und ja, das war halt so in meinem kindlichen Verständnis halt der schnellste Weg. Und natürlich kriegt man dann halt einfach viel Hunger, dann kamen die Essanfälle und dann habe ich mir gedacht, das muss ich jetzt wieder rausbekommen. Und dann habe ich wirklich eine ziemlich schlimme Bulimie entwickelt und dann war es einfach so abwechselnd Essen und Brechen. Das war mehr, würde ich sagen. Und dann wieder Phasen, wo ich ganz wenig und ganz restriktiv gegessen habe.
Ich muss jetzt gleich nochmal einhaken. Jetzt hast du als junges Mädchen angefangen zu hungern und hast dann natürlich nicht immer ausgehalten, hast dann nachgegeben und dann hast du gedacht, aber das ist ja schlecht, jetzt muss ich das wieder erbrechen. Aber wie schafft man alles? Gerade als 12-Jähriger ist man noch ein Kind, ja? Jetzt muss man den Finger in den Mund stecken. Wir wollen das jetzt einfach mal so.
Ja.
Und dann erbricht man, das ist ja etwas Schreckliches in Wahrheit, aber das schafft man dann.
Voll, weil also es war einfach so unerträglich.
Das Gefühl war so schlimm.
Genau, dass halt, dass da jetzt so viel Essen im Bauch ist, das Gefühl erträgt man nicht, weil da könnte man ja zunehmen und dann ist einem da jedes Mittel recht und irgendwann hat man da auch einfach, sage ich jetzt mal, blöderweise den Dreh raus und dann schafft man das ganz leicht. Und
also ist das erste Mal die Hemmung da? Ich meine, ich frage dich da jetzt noch mal dies komplett nach. Hat das gleich funktioniert? Ich meine, wenn ich daran denke, also ich finde persönlich, dass das Erbrechen etwas sehr Grausiges ist. Ja, das ist ja unangenehm, es tut sogar weh, es ist ja wirklich nichts Schönes.
Ja.
Und man hat ja sogar eine Hemmung, wenn man was Schlechtes gegessen hat, wo man erbrechen sollte, dass man das mit sich selber macht. Ja. Das heißt, du hast diese Hemmung quasi relativ schnell überwunden. Oder hast du sogar gedacht, das geht gar nicht im ersten Moment und hast weitergemacht?
Also ich glaube, es war einfach wirklich so der Gedanke viel schlimmer, dass da jetzt Essen in meinem Bauch ist und dass man das jetzt verdauen muss, als jetzt den Finger da reinzustecken und wirklich zu erbrechen. Obwohl das auch total schrecklich war. Ich meine nur, dass das andere, also die Alternative einfach viel schlimmer war. Weil man da einfach das Gefühl hat, man nimmt sofort wieder zu und
Also ein richtiger Leidensdruck, ein Leidensweg. Und das hast du so geschickt gemacht in Wahrheit, dass das niemand mitbekommen hat.
Ja, also ich habe halt auch gewusst, dass zum Beispiel jetzt meine Eltern nach dem Essen dann beschäftigt sind und die Mama irgendwas zu tun hat und mein Papa vielleicht arbeiten geht oder so, weil der macht halt viel Homeoffice. Und dann hatte ich einfach schon, also da wusste ich dann schon, wann ich wo hingehen kann und habe das dann schon ganz geschickt gedeichselt, glaube ich.
Aber du warst ja auch unter Freundinnen und Freunden und da gibt es dann einmal Partys und dann wird einmal gegessen. Und dann hast du das dort auch so praktiziert oder hast du das dann einfach dort so gut überspielen können, dass du dort nichts gegessen hast oder wie war das?
Also da kommt man dann auf ganz kreative Ideen, weil dann kann man auch eine Glutenallergie oder so erfinden und dann halt sagen, dass man halt leider nichts essen kann, weil zum Beispiel Gluten ist halt überall drinnen fast. Und so kann man sich da ganz gut durchschummeln.
Aber wir sprechen immer noch vom Alter ab 12, jetzt zum Beispiel sind wir 13, 14.
Ja.
Ich meine, ich bin jetzt, also ich war nicht frühreif, überhaupt nicht. Und ich will damit sagen, in dem Alter habe ich eher daran gedacht, mit Puppen zu spielen, aber vielleicht nicht mehr ganz so. Aber dass ich alleine schon daran denke, Glutenfreiheit war in meinem Wortschatz nicht existent, das gab es vielleicht zu meiner Kindheit auch nicht. Aber das ist, ich finde das ja extrem, mit was du dich da schon auseinandergesetzt hast, auch zu das Schauspiel in Wahrheit, also ein Wahnsinn, eigentlich, Wahnsinn.
Voll, ja, aber das zeigt eben, wie präsent und wie wichtig dieses Abnehmen einfach war. Also da hat man sich alles dann überlegt und am schlimmsten finde ich so im Nachhinein, dass es für mich damals wirklich so war, dass alles okay ist, solange ich dünner werde. Also es war alles, sonst alles egal.
Hast du dich auch auf die Waage gestellt, um das zu kontrollieren?
Ja, also ganz, ganz massiv und heute habe ich auch keine Waage mehr und sage halt auch zum Beispiel bei der Vorsorgeuntersuchung, ich will es nicht wissen.
Du schützt dich quasi selbst.
Genau, ich lasse das einfach, weil ich weiß halt nicht, wie es mir dann gehen wird, wenn ich das dann sehe, weil ich mache halt jetzt viel Sport und also das wird einfach viel mehr sein als damals. Also da war ich ja schon bestimmt etliche Kilo leichter.
Ja, du warst doch noch ein Mädchen, ein Kind. Du bist ja erst zur Frau gereift, du warst ja noch in der Entwicklung in Wahrheit. Hattest du in dieser Zeit, wo man ja dann doch auch anfängt zu pubertieren, Probleme bekommen mit deiner Regelblutung oder war das gar nicht, war das nicht?
Ja, voll. Also ich hatte dann auch einfach keine Regelblutung mehr.
Aber das nimmt man in Kauf, weil eigentlich ist ja das was Schönes, wenn man als Mädchen damit anfängt.
Ist ja praktisch, dachte ich mir damals.
Praktisch, okay, ja.
Also da denkt man ja nicht dran, dass das, also dass der Körper da einfach in einem extremen Alarmzustand ist und einfach nicht mehr kann, das ist einem ja in dem Zeitpunkt nicht bewusst.
Also über all dem steht immer dünn zu sein.
Dünn sein, über allem.
Und ja. Freundinnen, du wirst vielleicht die eine oder andere sehr gute Freundin gehabt haben, ist dieser was aufgefallen oder hat irgendjemand einmal gesagt, du isst ja gar nichts oder du wirst schon sehr dünn?
Ja, also schon, es kamen schon von engen Freundinnen immer wieder so Kommentare, aber halt nie so ein tiefergehendes Gespräch darüber. Also ich glaube, da gab es dann auch einfach so Berührungspunkte, also so Berührungs, wie soll ich sagen, Empfindlichkeiten, einfach, dass man da jetzt halt nicht reingehen wollte Ja.
Die Frage, die ich dir jetzt stelle, ist wahrscheinlich hirnrissig, aber jetzt möchte ich sie trotzdem stellen. Weil, was glaubst du, wenn deine Mutter plötzlich irgendwie erkannt hätte, dass da was nicht in Ordnung ist und dich darauf angesprochen hätte, glaubst du, hätte das dir ermöglicht, durch diese Aufmerksamkeit, die du dann bekommen hättest, dass du das anders siehst und dass du dadurch unter Umständen dann wieder das beendest?
Oder boah, das ist so schwer zu sagen, weil, also ich war da wirklich so sehr drinnen und ich glaube halt nicht, dass man mich da so leicht rausgebracht hätte. Hätte sie schon hartnäckig sein müssen.
Ich frage das jetzt deswegen auch, aus dem Grund, weil es natürlich Familien gibt, die auch eben jetzt Kinder, Jugendliche, junge Frauen haben und die Eltern völlig hilflos sind. Auch obwohl sie es wissen, und die Mädchen weitermachen, versteckt weitermachen, offensichtlich teilweise weitermachen und man eigentlich wirklich keine Handhabe hat. Das bedeutet ja in Wahrheit, man muss als Eltern, und das haben wir bei unserem Podcast ja auch ganz oft hervorgehoben, hochgradig aufpassen, sensibel bleiben bei den Kindern. Egal, ob das jetzt um die Ernährung geht, aber auch um das Körperbild, es geht um alles in Wahrheit. Die Kinder sind so sensible Geschöpfe und das ist eigentlich, wenn man einmal dann eben auf dem falschen Zug sitzt, der fährt. Man kriegt die Menschen dann schwer runter. Aber jetzt, wie ist das bei dir weitergegangen? Also jetzt hast du das natürlich sehr gut perfektioniert für dich, ja, aber irgendwann war mal ein Punkt, wo du dir was gedacht hast.
Ja, ich habe dann einfach gespürt, dass halt diese Erkrankung irgendwann einfach im Tod enden wird, weil es mir einfach irgendwann körperlich und natürlich auch psychisch so elend gegangen ist, dass ich einfach wusste, so geht es nicht weiter. Und dann habe ich ja heimlich eine Therapie angefangen.
Wie alt warst du da?
Ja, da war ich dann, also das war noch vor der Matura, aber es war nicht viel vor der Matura, ich schätze mal so 17 oder so.
Und das, ich frage jetzt auch danach, das kann man heimlich als junger Mensch, der noch nicht erwachsen ist, beschließen und dann nimmt ein Therapeut einen auf.
Ja.
Und wie hast du das bezahlt?
Ja, da habe ich von meinem Papa damals das Geld einfach genommen, weil das war mir halt wichtiger, das weiter zu verheimlichen, als jetzt ehrlich mit meinen Eltern zu sprechen. Das war damals irgendwie einfach so, also das wäre unmöglich gewesen für mich irgendwie.
Schlimm eigentlich, gell? Aber wenn du jetzt sagst, genommen, hast du das gestohlen.
Ja.
Aber da kommt ja gleich noch einmal eine Bürde auf dich, ein schlechtes Gefühl, ein schlechtes Gewissen. Aber das konntest du mit dir vereinbaren, weil du dir gedacht hast, ich brauche das, ich brauche Hilfe.
Ja, voll. Und also es war halt einfach, es wäre schlimmer gewesen, quasi da die Wahrheit zu sagen, als es einfach so zu lösen irgendwie. Und einen Teil konnte ich natürlich auch vom Taschengeld zahlen. Aber dadurch musste ich mich halt dann voll einschränken. Das war halt dann wieder so die Kehrseite.
Ja, ja.
Aber es hat auch nicht lang gehalten, die Therapie. Also ich war da bei ein paar Einheiten, weil da die Therapeutin halt leider sehr ungeeignet war und gemeint hat, dass ich ja zu gesund noch aussehe und dass ich ja deshalb kein Problem habe. Und damals hat mich das natürlich so voll verunsichert. Und jetzt so im Nachhinein denke ich mir halt, also
Schwierig. Ja, ich meine, wir dürfen jetzt da keine Therapeuten verunglimpflichen oder schlecht machen. Nur das, was ich an der Stelle schon sagen möchte, ist, erstens tut mir das extrem leid für dich. Da will ich dir mein Mitgefühl jetzt direkt ausdrücken, weil es wirklich dramatisch ist, wenn man als junges Mädchen sein Herz in die Hand nimmt, Geld dem Vater entnimmt, wirklich zu einem Therapeuten geht, ja, und der schon alleine aus dieser Situation heraus nicht erkennt, dass du Hilfe wirklich dringend brauchst und das so abtut, das tut mir sehr, sehr leid für dich, ja. Also es ist wirklich sehr eine traurige Geschichte und das ist einfach, da hast du dich absolut nicht abgeholt fühlen können. Das geht sich nicht aus in keinem Leben. Ja,
ja, und ich glaube, also so grundsätzlich kann Therapie total helfen. Also ich war jetzt im Erwachsenenalter immer wieder in Therapie, jetzt nicht wegen der Essstörung, sondern halt einfach wegen anderen Themen. Und es war extrem wertvoll. Also ich möchte es auch überhaupt nicht jetzt grundsätzlich schlecht reden.
Da muss man auch nicht.
Aber das war einfach total
ein Fehlgriff
daneben, ja.
Für deinen ersten Berater, also Therapie, genau. Eigentlich. Ja.
Ja.
Aber wenn du sagst, du warst dann noch einmal in Therapien, finde ich das erstens toll, dass du nicht aufgegeben hast, dass du daran geglaubt hast, dass es doch hilfreich sein kann. Das muss ich auch sagen. Da gehört auch wieder was dazu. Das heißt, du hast so eine innere Kämpferin. Das ist echt großartig. Das ist wirklich toll. Aber du hast auch gleich jetzt angesprochen, jetzt nicht für die Essstörung, aber man muss schon, du warst woanders, aber nicht jetzt nur wegen der Essstörung, sondern auch du hast andere Themen. Da muss man aber letzten Endes sagen, dass auch andere Themen letzten Endes immer mit dem zusammenschwingen. Das kann man nicht, glaube ich, komplett alles voneinander trennen.
Ja.
Und daher, glaube ich, ist das immer so ein Zusammenspiel aus allen Facetten letzten
Voll.
Endes. Aber dir wurde dann geholfen, oder wie war das dann?
Also damals war dann für mich einfach klar, nach dieser fehlgeschlagenen Therapie, nennen wir es mal so, dass ich mir da einfach selber helfen muss, so blöd das jetzt klingt. Und ich habe dann einfach versucht, weniger Fokus auf meinen Körper zu legen. Also so Dinge gemacht dann wie die Waage weggeschmissen und die Größenangaben von den Kleidungsstücken runtergenommen und sowas, einfach damit das mal ein bisschen weg
ganz
ist.
Toll. Ja.
Und ja, ich habe halt auch immer schon gern Sport gemacht und es war dann halt schon auch hilfreich, dass man sich dann leichter tut beim Sport, wenn man genug oder zumindest besser einfach ist, als es davor war. Ja, und so ging das einfach schleichend in eine gute Richtung. Schleichend aber doch. Also es gab dann schon noch ein paar Mal Rückfälle, aber ich habe dann irgendwann mal einfach mir gedacht, das reicht jetzt und ich möchte nicht mehr brechen und es ist jetzt genug.
Man könnte aber schon auch sagen, dass die therapeutischen Ansätze, die du dann erfahren hast, nicht bei der ersten Therapeutin, aber danach, auch wenn es nicht darum ging, dir wahrscheinlich schon in der Reflexion viel geholfen haben und du Dinge anders wahrnehmen konntest dann und daher auch vielleicht besser zu dem Entschluss kamst, ich möchte mir für mich etwas ändern. Also das war, glaube ich, schon auch, da war dann die Therapie unter Umständen schon auch ein Schlüssel.
Ja, das kann schon sein.
Ja.
Ja.
Und du hast auch gesagt, du bist sehr sportlich. Warst du auch sehr, also der Sport war ein Mittel zum Zweck zu der Akutphase, einfach, wie du noch sehr jung warst, dann hast du wirklich ganz viel Sport auch gemacht. Ging sich das aus mit Schule und überhaupt? Was hast du da für Sport gemacht?
Ja, ich war dann oft vor der Schule noch laufen, so bei jedem Wetter und immer. Und also das war damals einfach, im Nachhinein ist mir das total klar, ein extrem zwanghaftes Verhalten. Also ich musste dann auch genau diese Kilometer schaffen. Und es ging halt nicht, dass ich da jetzt ein bisschen kürzer laufe oder so. Und also da war der Sport halt
Wie alt warst du da jetzt zum Beispiel?
Ja, das begann dann ein bisschen später. Mhm. Ich würde mal sagen, so mit 14 oder so.
Aber wenn du sagst, circa. Vor der Schule, das ist auch den Eltern nicht aufgefallen.
Nein, die dachten, ich mache halt Sport.
Okay, also sie waren nicht dann neugierig, und wie geht's dir beim Sport und du wirst besser und hast du einen Wettkampf vor oder irgendetwas?
Ja,
nein, das wurde einfach hingenommen.
Ja, genau. Ja, also so im Nachhinein ist es schon irgendwie sehr unaufmerksam gewesen.
Aber du hast uns ja auch erzählt, da gibt es ja auch dafür, für dich eine Erklärung. Möchtest du es uns erzählen, auch hier im Podcast, dass alle Hörer auch vielleicht da das auch wissen, was ja. da der Hintergrund bei deinen ja. Eltern ist.
Also ich bin halt im Erwachsenenalter drauf gekommen, dass ich neurodivergent bin, also dass ich Autismus habe und ADHS, und das ist ja gerade bei Frauen oft total schwer zu entdecken, weil gerade Frauen im Masking, das heißt im sich verstellen und sich anpassen, extrem gut sind und das halt perfektionieren. Und ich glaube, das habe ich halt schon ganz früh perfektioniert. Und ja, deswegen ist man da erst sehr spät drauf gekommen, oder habe ich mich dann halt an eine Diagnostik rangemacht. Und so im Nachhinein ist mir dann bewusst geworden, weil das ja auch stark erblich bedingt ist, dass meine Eltern ja wahrscheinlich auch beide in einer Richtung neurodivergent sind und einfach deswegen sehr viel mit sich selber beschäftigt sind und ja, da einfach nicht so die Kapazitäten haben, sich da wirklich…
Du dann ein Verständnis, mehr oder weniger, für das Verhalten deiner Eltern?
Ja, es ist eh falsch rum, aber…
Naja, falsch ist es halt so. Es ist halt so, genau. Ja, also du hast jetzt ein gutes Auskommen mit ihnen. Ist alles gut, du bist ihnen nicht böse und sie wissen bis heute nichts von deiner Geschichte.
Nein, nein. Also meiner Oma habe ich es irgendwann erzählt, weil ich halt zu meinen Großeltern überhaupt ein sehr enges Verhältnis habe und auch in meiner Kindheit ganz viel Zeit bei ihnen verbracht habe und ja, die schon aufmerksamer sind.
Die Eltern deines Vaters
genau.
Und die Eltern deiner Mutter waren auch präsent?
Also der Vater von meiner Mutter, den habe ich gar nicht kennengelernt und die Mutter meiner Mutter war selber extrem unaufmerksam und ja, hat die Familie auch sehr früh verlassen. Also meine Mutter musste dann auch im Teenageralter lernen, selber auszukommen. Das ist ja eigentlich auch eine total traumatische Geschichte. Also sie hat ja auch nie gelernt, wie ein sicheres Elternhaus ist und ja, hat es dann auch nicht weitergeben können sozusagen.
Aber das bedeutet, glaubst du, dass die Therapie dir auch geholfen hat, dass du mit deinen Eltern in Ordnung bist, dass du da nicht sozusagen da auf Kriegsfuß gehst und eigentlich ihnen Vorwürfe machst und so weiter? Du hast das für dich eigentlich komplett aufgelöst, gell? Kann man
voll
sagen?
Ja, also das war schon
bewundernswert,
sehr
ja, wirklich toll.
Ja, aber da hat schon meine Therapeutin auch viel geschafft und viel Einfluss gehabt, ja.
Das heißt, mit dem Verständnis der unter Umständen auch Erkrankungen deiner Eltern und auch der Vorgeschichte deiner Mutter letzten Endes, konntest du das gut verarbeiten.
Ja, und es ist halt dann ich erlaube mir dann trotzdem traurig zu sein, wenn zum Beispiel die Eltern von Freundinnen oder von meinem Freund dann total aufmerksam sind und halt viel nachfragen. Also dann bin ich schon eifersüchtig.
Ja.
Und das will ich auch gar nicht unterdrücken, weil das… Kann man ja sein, aber es ist halt trotzdem nicht so, dass meine Eltern jetzt absichtlich irgendwas Böses gemacht haben.
Ja. Und du bist auch beziehungsfähig. Ja, ich habe herausgehört, du hast einen Freund. Das heißt, du hast es geschafft, auch quasi in Beziehung zu gehen mit deiner Geschichte, weil das ist ja nicht immer einfach. Ja,
ja. Ja. Also ich muss auch sagen, dass ich davor auch Beziehungen schon hatte, die halt gescheitert sind. Ja, aus verschiedensten Gründen. Aber jetzt habe ich jemanden gefunden, mit dem es sehr, sehr gut passt. Und ja.
Man sagt ja immer, erst wenn man sich selbst liebt, kann man geliebt werden. Vielleicht bist du erst jetzt auch zu dir selber gekommen und hast somit auch die Tür öffnen können für jemanden anderen, der auch zu dir gut passt, wo das dann gut funktioniert. Ja. Aber ist es manchmal ein Thema bei dir in deiner Beziehung? Redet ihr manchmal? Gibt es Momente, wo du Angst hast, dass es ein bisschen kippen könnte, dass du zu viel isst und dann hast du das Gefühl, jetzt sollte ich vielleicht doch, gibt es sowas? Sollte ich vielleicht doch erbrechen gehen, wollte ich sagen.
Ach so, nein, also das kommt jetzt gar nicht mehr vor.
Ja.
Ich habe dann schon manchmal, vor allem wenn es zyklusbedingt einfach so ist, dass man so ein bisschen aufgebläht ist und PMS hat und die Brüste werden größer und irgendwie fühlt man sich nicht wohl, da habe ich das dann schon oft, dass ich unpässlich bin und halt einfach, ja, da bin ich einfach wirklich schlecht drauf und kommuniziere das dann aber auch offen mit meinem Freund und weiß dann auch, dass es wieder vorbeigeht. Also das führt jetzt nicht dazu, dass ich irgendwie wieder in alte Muster falle, aber das habe ich eben gemeint, so ganz weg ist es dann nicht. Also da denke ich mir dann auch, ui, boah, jetzt muss ich aber aufpassen, so quasi mit dem Essen, aber man kann es dann wieder, ich kann es dann gut einfangen und ja.
Weil es gibt ja tatsächlich ganz viele Frauen, die jetzt nicht in diese Extreme hineinfallen mit Bulimie oder Magersucht, sondern einfach so ständig das Problem mit dem Thema haben für sich, ja, einfach 2 Kilo rauf, 2 Kilo runter, jetzt habe ich schon wieder so viel gegessen, aber deswegen trotzdem keine Essstörung haben. Mhm. Also in dieser Form, in einer sehr leichten Form womöglich, das heißt, dieses Thema ist ja für alle präsent, aber jetzt hast du diese Geschichte und du hast sicher in deinem Umfeld Menschen, die ständig jammern, obwohl sie gut ausschauen, und aber wo da nicht, wo du weißt, dass da jetzt, wo man das ja auch erkennen könnte und vor allem du wahrscheinlich, dass das keine richtige Essstörung ist. Was macht das mit dir? Ist das dann nicht nervig? Also nimmt man dann Abstand? Wie gehst du damit um?
Nein, also nervig finde ich es überhaupt nicht, weil wir sind halt gerade als Frauen so unmöglichen Schönheitsnormen ausgesetzt. Also da finde ich es extrem schwer, sich da ganz zu distanzieren und sich selber da komplett rauszunehmen. Also nerven tut es nicht, aber ich kommuniziere schon noch mit meinen Freundschaften ganz offen mittlerweile, dass es einfach diese Essstörung gab und dass das Leben einfach schöner ist, wenn es nicht ständig um Körper geht. Mhm. Und mittlerweile sind voll viele von meinen Freundinnen auch auf den Zug aufgesprungen, also jetzt nicht wegen mir, sondern auch, weil das immer wieder Thema ist, und versuchen das halt auch ein bisschen wegzulassen und einfach nicht ständig an den Körper zu denken und wie er jetzt ausschaut und ob da jetzt irgendwo eine Delle ist oder nicht. Und ja.
Man hat sicher gute Momente und man hat so wie immer auch schlechte Phasen und man sieht sich manchmal so und manchmal anders. Und ich glaube, dass das ist sicher ganz normal, und ich kann mir vorstellen, dass es halt mit so einer Geschichte manchmal ein bisschen intensiver sich anfühlen kann, wo man aber so wie du eben reflektiert bist und mit dir gearbeitet hast, das ganz gut hinbekommst. Hast du schon einmal jemanden helfen können, der auch wirklich betroffen war und der gewusst hat, dass du betroffen warst auch, und hat dann auch ein bisschen Ratschlag haben wollen? War sowas schon einmal? Bist du mal konfrontiert worden?
Nein, also nicht bewusst. Ich wusste halt von einer entfernten Bekannten, also das war keine Freundin, deswegen war das jetzt nicht ein Verhältnis, wo man darüber spricht, dass sie ein Problem hat. Mhm. Und die hat halt schon immer wieder mit mir über so Ernährung sprechen wollen, weil ich auch wusste, dass sie weiß, dass ich die Geschichte hatte, aber ich habe halt mit ihr nie bewusst drüber gesprochen. Mhm. Also das war so eine Situation.
Ja, okay.
Das ist halt die Frage, ob das jetzt wirklich geholfen hat oder nicht.
Was hättest du denn, wenn jetzt jemand auf dich zukommt, zum Beispiel jemand erfährt, dass du da das Gespräch mit uns hattest und so weiter, und wir nehmen das jetzt quasi vorweg, der fragt dich dann oder will wissen, Alice, was gibt's denn da, hast du 3 Tipps, wie kann ich anfangen, aus meinem Dilemma herauszufinden? Hättest du da sozusagen die besten 3?
War es voll schwierig zu sagen. Also was mir eben geholfen hat, das habe ich eh schon, glaube ich, kurz angeschnitten, ist einfach so auch im Alltag zu versuchen, den Fokus wegzukriegen vom Körper, also Waage wegschmeißen, vielleicht auch einfach nicht so oft am Spiegel vorbeigehen. Es bringt eh nichts jetzt gerade.
Also die Körperlichkeit ein bisschen nach hinten bringen und eher das Innenleben nach vorne stellen.
Genau. Ja. Und sich eher darauf zu konzentrieren, zum Beispiel, wenn man sich gerade bewegt oder so, wenn man gern Sport macht oder auch wenn man einfach spaziert, wie es sich anfühlt und nicht daran denkt, wie viel Kalorien man jetzt wohl verbrennt und ob man sich dann irgendwie beim Abendessen mehr leisten kann oder so. Also das hat mir einfach sehr geholfen und auch ein bisschen anzuerkennen, was der Körper alles für einen macht jeden Tag. Also das ist ja wirklich faszinierend.
Und
der trägt uns durchs Leben und ja, den sollte man gut behandeln.
Und ich bin mir sicher, dass das großartige Ratschläge sind und dass da jetzt schon sehr vielen wahrscheinlich geholfen wird, die das jetzt hören oder die das vielleicht dann ja mal aufschnappen. Ja, wäre schön, wenn das wirklich möglich ist. Wie schaut es jetzt aktuell ernährungstechnisch tatsächlich aus? Wie kann man sich das jetzt vorstellen, wenn man da jetzt das hinter sich gebracht hat? Wie geht man da um jeden Tag mit dem Thema Essen? Wie schaut ein Alltag aus?
Ja, also ich höre einfach auf meinen Körper. Ich weiß auch, dass es einfach zyklusbedingt unterschiedliche Hungerphasen gibt und versuche mich da auch nicht dann irgendwie schlecht zu fühlen, wenn ich einfach mal mehr Hunger habe. Und ich koche auch mit meinem Freund gerne. Mhm. Wir kochen eigentlich fast jeden Abend frisch. Mhm. Und das esse ich dann auch meistens am nächsten Tag zum Mittag. Ja, frühstücken tue ich auch. Und
also du lässt jetzt keine Kohlenhydrate weg, du nascht auch mal. Ja. Du schaust natürlich auch ein bisschen aufs Eiweiß. Wir haben uns ja auch eben kennengelernt. Du bist ja zu mir gekommen.
Genau, genau.
Weil du gehört hast, dass man eh zu mir kommen kann.
Ja, so ungefähr. Ja, also das, was so eine Freundin war, war ja bei dir in der Ernährungsberatung und hat mir erzählt, dass es wirklich sehr gut war. Und dann habe ich mich sozusagen halt auch zu dir getraut. Das klingt jetzt so blöd, aber ja, ich habe mir halt gedacht, das Thema Ernährung ist einfach sensibel bei mir und da möchte ich mich einfach nicht jemanden aussetzen, der da vielleicht doch irgendwie wieder was triggern könnte. Mhm. Und ja, dann habe ich eben erfahren, dass es bei dir nicht so ist und habe mich sozusagen getraut, ja.
So haben wir uns auch kennengelernt und da kann ich so im Detail weiß ich es nicht mehr natürlich, aber ich glaube schon, dass wir auch darüber gesprochen haben, über die Struktur und da warst du ja schon sehr gut aufgestellt. Einzig, dass du untertags, glaube ich, musst du ein bisschen mehr essen, weil du eben am Abend kochst. Aber da geht es einfach um Standardempfehlungen und die ja gar nicht in die Essstörung oder mit irgendwas damit zu tun haben, sondern dass der Körper eben gut versorgt ist, weil das ist ja letzten Endes das Ziel, dass man isst, um dem Körper Gutes zu tun. Mhm. Ja. Nicht nur der Seele, aber auch der Seele.
Schon auch, ja.
Ja,
ja.
Ja, also ich finde, das war ein sehr, sehr tolles Gespräch und es hat mir wirklich sehr gut gefallen. Magdalena, du willst auch bitte unbedingt noch was sagen.
Ich wollte euch jetzt nicht im Flow stören, weil es war sehr, sehr spannend zuzuhören und ich finde die Geschichte extrem bewundernswert und so stark, irgendwie mit 12 Jahren oder ich weiß nicht, ob du gleich mit 12 eine Therapeutin aufgesucht hast, aber da wirklich so reflektiert heranzugehen und irgendwie auch noch Geld von dem Papa irgendwie da rauszuschummeln. Und
ja, darauf bin ich nicht stolz, aber ja.
Ja, aber irgendwie aus einer Notsituation heraus, so stelle ich mir das irgendwie vor, weil das muss extrem schlimm sein, wenn man mit niemandem drüber reden kann. Und dann finde ich es extrem stark, wenn man einen oder eine Therapeutin aufsucht und dann noch das Pech hat, dass die irgendwie nicht so weiterhelfen kann oder das irgendwie gar nicht sieht. Und dann hast du eine andere Therapeutin gefunden, oder?
Genau,
aber hat das gedauert?
Also das war dann viel später. Das war dann erst so in meinen späteren 20ern. Und da ging es dann auch nicht so sehr um die Essstörung, sondern da bin ich dann drauf gekommen, dass ich vielleicht neurodivergent bin. Und dann war das halt eher so der Aufhänger. Aber das war sehr aufschlussreich, auch die Vergangenheit aufzuarbeiten.
Das finde ich nämlich auch so speziell, dass dir kein Mensch gesagt hat, keine Freundin oder kein Freund oder keiner aus der Familie so richtig, dass sie sich Sorgen machen, dass du so dünn ausschaust oder dass das nicht mehr gesund ausschaut, aber du selber für dich festgestellt hast, dass das nicht gesund sein kann und du dann eigentlich selber damit aufgehört hast. Ja, das ist wirklich sehr bewundernswert. Und dann hast du danach also die Therapeutin aufgesucht und dann hast du erst mit Freundinnen drüber reden können und ihnen sagen können, wie wichtig das ist, dass man gut versorgt ist und dass man gut isst.
Ja, weil ich mich einfach selber so furchtbar gefühlt habe damals mit dieser Unterversorgung. Also ich habe wahrscheinlich gar nicht so extrem magersüchtig ausgeschaut, weil also das hat man ja auch oft bei Menschen mit Bulimie, dass sie ja gar nicht so abgemagert sind. Aber ja, man fühlt sich halt trotzdem total elend und ist unterversorgt und die Periode bleibt aus. Also man hat einfach keine Energie, es ist einem immer kalt. Es dreht sich nur ums Essen die ganze Zeit. Ja, und das wollte ich einfach nicht mehr irgendwann.
Und wie lange ist die Periode ausgeblieben, wenn ich fragen darf?
Ja, das war schon länger. Also schon so ein paar Jahre schon.
Ja. Also die ist dann erst so richtig gekommen, als du wieder normal gegessen hast dann.
Genau. Eh faszinierend, dass sie dann wieder kommt und dass so wieder alles funktioniert, aber ja.
Und vor der Matura hast du dann wieder normal gegessen?
So circa, ja. Also ich würde sagen, so mit 19 war ich dann wirklich so weit, dass ich gar nicht mehr erbrochen habe und auch keine Tage lang nichts gegessen habe. Also da war es dann schon wieder besser.
Und wie hast du das gemacht? Also in der Schule sind ja auch oft so die Türen offen und man hört ja irgendwie jeden Pieps. Wie hast du dann immer geschaut, dass du während der Stunde gehst oder dass da möglichst wenige auf der Toilette sind? Oder?
Also in der Schule habe ich gar nicht so erbrochen, sondern habe ich einfach geschaut, dass ich wenig esse oder halt einfach ganz gesund, also gesund, ganz kalorienarme Lebensmittel nur. Und dann war das halt sozusagen nicht notwendig und zu Hause war das dann eher, weil das hätte ich, glaube ich, ganz schlimm gefunden, wenn meine Freunde das bemerkt hätten. Also das hätte ich, glaube ich, schlimmer gefunden, als wenn es meine Eltern bemerken. Ja.
Wie ist das, wenn man öfters erbricht? Gewöhnt man sich an diese Magensäure und an dieses unangenehme Gefühl? Ich kenne das nur, wenn ich krank bin und ich weiß nicht, ob das da anders ist, die Magensäure, oder ob das immer so im Hals so ein ekelhaftes Gefühl ist und gewöhnt man sich daran?
Ja, man gewöhnt sich schon daran und man lernt halt auch, dass man es relativ schnell macht nach dem Essen, weil es dann eben nicht so arg brennt, aber angenehm ist es trotzdem nicht und es überwiegt einfach das Gefühl, dass man das Essen gerade rausbringen muss gegenüber dem unangenehmen Gefühl.
Und sonst hatte keine Freundin oder so auch so ein Problem oder also da haben die ein ganz normales Essverhalten gehabt, dein Umfeld?
Also so ganz normal, glaube ich, war das Essverhalten in der Zeit gerade bei jungen Mädchen, also bei den wenigsten würde ich sagen, aber ich wüsste jetzt nicht, dass es bei jemandem so ausgeprägt war wie bei mir. Aber es könnte auch sein, dass es auch so gut versteckt wurde wie bei mir.
Ich möchte jetzt auch noch was fragen, und zwar soziale Medien sind ja voll mit dem ganzen Wahnsinn. Wie meidest du das? Weil wenn man einmal wohin klickt zu dem Thema, kriegt man ja ständig irgendwelche Vorschläge. Hast du diese ganzen Kanäle irgendwie abgemeldet oder wie tust du das?
Ja, also wenn ich da wirklich mal so einen Account habe, also wenn mir der angezeigt wird, dann blockiere ich den gleich. Mhm. Und mittlerweile habe ich ganz viele Videos, wo zwar so ein Video anfängt, aber das dann sozusagen gestitcht wird von einer anderen Person, also die dann sozusagen das total kritisiert. Also ich habe jetzt eher so das Gegenteil in meinem Feed. Also man kann halt den Algorithmus schon trainieren, aber es stimmt, man ist halt sehr, sehr schnell dann drinnen, man muss dann schon schnell blockieren.
Ja. Und noch eine Frage, jetzt habe ich dich vorhin gefragt, was könntest du Betroffenen empfehlen, dass sie da auch den Weg rausgehen können? Aber was könntest du, jetzt bist du 30, jetzt ist schon so das Alter, wo man auch vielleicht einmal Mama wird oder auch nicht, das muss nicht jeder gleich Mama werden. Aber sag mal, du hast dann irgendwie eine Bekannte, die ist eben Mutter und hat dann ein Teenagerkind und sie erkennt das Problem. Was könnte man denn der Mutter empfehlen? Wenn man selbst betroffen war, was glaubst du, was hätte dir gut getan, wo du sagst, das sage ich hier, weil ich glaube, das hätte mir unter Umständen das ein oder andere erleichtert. Was würdest du da für einen Ratschlag an betroffene Eltern geben können?
Ja, immer wieder versuchen, das Thema anzusprechen, aber halt auch jetzt nicht einen extrem großen Stress zu machen, weil ich kann mir dann vorstellen, dass man dann als Elternteil halt unbedingt das Kind davon abbringen will, sich da weiter sozusagen reinzureiten in eine Essstörung und dass man dann einfach quasi zu viel will. Und das hätte mich damals, glaube ich, sehr unter Druck gesetzt. Und ich glaube, da ist es einfach sinnvoller, immer wieder versuchen, das Thema anzusprechen und auch selber mit einem guten Vorbild vorangehen und halt selber auch einfach nicht ständig über den Körper sprechen oder auch über die Körper von anderen Personen.
Das heißt, Eltern, die zum Beispiel den Kindern sagen, weil ich ja auch eben mit solchen Familien aktuell zu tun habe, dass die dann das Kind bitten, doch etwas zu essen und so, das ist eher wirklich, wirklich kontraproduktiv, oder?
Ja, also bei mir hätte das nicht funktioniert.
Ja, ja. Das finde ich auch wichtig, dass wir darüber sprechen, weil natürlich Eltern dann denken, je mehr ich mich kümmere und je mehr ich da versuche, das Kind zu überreden und besonders gute Sachen koche und schaue auf mein Kind, umso mehr, glaube ich, zieht sich das Kind dann eher wieder noch mehr zurück und geht in das eigene hinein, ja.
Ja, also das ist jetzt total schwer irgendwie nach der langen Zeit zu beurteilen, aber ich glaube auch, dass das schon auf jeden Fall eher so ist.
Vor allem ist ja dann doch, so wie du warst, dann schon sehr früh mit 12, aber es wird leider auch oft schon sehr früh in diese Geschichte reingegangen. Aber man kommt dann eben auch in dieses Alter, wo man eher trotziger wird, wo man eher erst recht dagegen arbeitet und das ist für Eltern dann nochmal schwieriger, glaube ich, da den richtigen Ton anzuschlagen und die richtigen Ideen aufzugreifen. Ich glaube, da ist es wirklich besser, therapeutisch Hilfe zu holen. Und oft ist es, glaube ich, sogar gut, wenn einmal Eltern sich Hilfe holen, wie sie damit umgehen, dass sie nichts falsch machen. Ich glaube, das wäre auch eine Idee.
Ja, das glaube ich auch. Auch allein, dass die Eltern auch Entlastungsgespräche führen können. Es muss ja furchtbar sein, wenn man da nicht helfen kann und sieht, dass das Kind da immer weiter abrutscht.
Das und dass aber auch Eltern eben nicht falsch reagieren. Genau. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass sie eben anfangen, das anders zu bewerten und eben, ja.
Ja, und es ist, also so blöd das klingt, man, glaube ich, muss dann einfach das Vertrauen haben, dass das wieder wird und dass man das jetzt gerade auch nicht in den eigenen Händen hat als Elternteil, weil du kannst das Kind halt nicht zwingen.
Was extrem schwer ist, weil die meisten lieben doch ihre Kinder über alles. Ja. Und es gibt ja so diese Helikoptereltern, die ja noch extremer kontrollieren, was natürlich auch suboptimal ist, was ja manchmal sogar eher dazu führt, dass Kinder ausreißen und manchmal eben auch in diese Richtung. Aber ja, was da gerade in der Gesellschaft so passiert, kann man nicht immer verhindern. Aber ich glaube eben, dass das dann eben ganz schwierig ist, dass auch Eltern die Erkenntnis gewinnen, dass sie Hilfe brauchen, dass sie damit besser umgehen. Ja. Und das ist sehr schwer, weil Eltern ja auch nicht fehlerfrei sind.
Ja, natürlich, ja.
In einer wunderschönen Welt würde ich mir wünschen, dass das Thema Essen einfach genutzt wird für das, was es sein soll, Versorgung, und dass es eben nicht quasi missbraucht werden muss für emotionale oder für seelische, nennen wir es auch Grausamkeiten oder Ungleichgewichte. Das ist wirklich so, dass das jetzt extrem ausartet. Ich habe den Eindruck. Und das wird schwierig, die Gesellschaft wieder auf gleich zu bringen. Denn das, was man schon sagen muss, ist, dass wenn Menschen, die eine Essstörung erlebt hatten oder haben und so wie du jetzt schon gut befreit sind, nicht ganz, aber sehr stark befreit sind, und dann selber Kinder bekommen, dann ist ja die Konfrontation mit Themen wie Essen, Ernährungserziehung und so weiter wieder sehr stark. Und die Frage ist, wie gehen Menschen um, die dann zum Beispiel nicht befreit sind, und Kinder bekommen? Wie können die ihre Kinder ernährungserzieherisch groß werden lassen, dass das wertvoll ist? Ja? Und das ist so meine große Sorge, was da passiert, weil ja wirklich, wirklich viele, viele Menschen betroffen sind. Und eben sehr junge Frauen vor allem, aber auch Männer sind zum Teil betroffen, aber immer noch ist es hauptsächlich ein Frauenthema. Aber es fängt wirklich sehr früh an, sehr früh. Und du bist jetzt schon 30, was noch sehr jung ist, aber wenn du sagst, du hast damals schon mit 12 begonnen und es beginnt alles noch früher jetzt, es ist eine Wahnsinnsentwicklung. Also ich will jetzt nicht schwarz malen, aber rosa kann man es auch nicht sehen. Ja?
Ja, das stimmt, vor allem, weil es halt medial jetzt auch wieder zum Trend wird, dünn zu sein. Also das ist einfach, das haben wir eh schon am Anfang besprochen, aber das ist wirklich beängstigend. Und
Und ich finde es auch, weil ich bin jetzt 50, noch nicht ganz, aber ich werde es, aber ich finde das auch für mich jetzt als 50-Jährige, weil wir sind ja hier zwei Generationen, für mich ist das auch, ich habe jetzt keinen Stress damit, aber ich sehe natürlich auch, dass ältere Frauen, jetzt nehmen wir die Demi Moore her, kann man ja ruhig beim Namen nennen, der hier für Schlagzeilen sorgt, nicht wegen ihrer schauspielerischen Leistung, sondern weil sie einfach extrem abgemagert ist. Und was löst das jetzt bei uns, bei meiner Generation wieder für ein Gefühl aus, so wie das, also einerseits schockierend, so will man nicht, aber das ist so dieses Widersprüchliche in sich, so dieses will man nicht, aber eigentlich scheinbar gehört sich das jetzt so, ja. Also verrückt, das heißt, wir sind auch nicht davor gefeit, dass meine Generation, die eigentlich jetzt schon drüber ist und die schon eigentlich so dieses Ich-stehe-zu-mir-Thema hatte, nicht wieder kippt. Also, da wird dann die Großelterngeneration, in die ich ja jetzt hineinschlittere, also ich werde noch nicht Großmutter, aber irgendwann vielleicht, und da habe ich vielleicht einen Vogel wieder, oder jetzt nicht ich, aber meine Generation, und dann haben wir Enkelkinder und haben einen. Also es ist, also ich weiß nicht, wie man das jetzt besser erklären soll, aber ich finde wirklich, dass das gravierend ist.
Ja, und es, wie du gesagt hast, es hört einfach nicht auf. Also es wird vor keinen Altersgruppen Halt gemacht.
Nein. Und ich mag
ja
gar nicht so sehr jetzt diesen Namen nennen, aber ich nenne ihn jetzt trotzdem, weil es mir gerade in den Sinn kommt. Diese Heidi Klum-Geschichte, ja. Auf der einen Seite finde ich das sehr cool, diese Diversität da in ihrer Schule ist ja viel besser, als was da früher abgegangen ist. Einerseits, aber andererseits ist das ja nur ein Verstecken von dem Wahnsinn, der ja immer noch besteht. Weil wenn man sich diese Show anschaut, und ich schaue sie nicht an, aber ich erwische sie manchmal beim Durchzappen. Und ich denke mir, okay, eigentlich finde ich es cool und das ist auch das, was es sein soll. Ja, es ist cool, es sind Männer, es sind Frauen, es ist Diversität völlig vorhanden, ohne Ende. Aber es ist trotzdem dieser Extremismus da und vor allem auch bei älteren Frauen. Und das ist das, wo ich mir wieder denke, okay, was wird das jetzt wieder? Sie schafft das damit nicht, ja, dass wir wieder alle wirklich entspannt werden, sondern nein, wir haben wieder das Thema.
Und ja, das ist, ich habe auch eher das Gefühl, dass das Thema jetzt einfach diverser ist, weil eben verschiedene Altersgruppen vertreten genau. sind und halt ja. Männer auch.
Ja,
aber ja, und sie macht jetzt nicht mehr diese ganz extremen Aussagen, aber es ist trotzdem immer noch unterschwellig dasselbe.
Natürlich. Ja, von den Aussagen spreche ich ja noch gar nicht, weil ich höre mir das jetzt gar nicht so sehr an, aber ich sehe das und was ich sehe, ist ja wirklich, ja, also dünner geht es teilweise nicht mehr. Ja.
Ja.
Und ich, was ich mir dann denke, als bodenständige middle-aged, ja, Frau, das ist wirklich, und ich war ja immer schon sehr bodenständig, ich bin so groß geworden, ich hatte wirklich großes, großes Glück mit meinem Elternhaus, das möchte ich an der Stelle sagen, und das weiß ich sehr zu schätzen, das ist leider heutzutage nicht so selbstverständlich, muss man schon sagen, und ich bin sehr bodenständig und wertgeschätzt groß geworden, und für mich ist das sehr schwer nachvollziehbar, dass man tatsächlich den Wunsch hegt, Model zu werden, einfach diese Oberflächlichkeit, dass ich einfach schön sein möchte. Mhm. Ich mag auch schön sein, aber auch von innen heraus und nicht nur, es ist schön, wenn man gut ausschaut, aber wenn das Leben bestimmt, das ist traurig und das schneidet ja auch in diese Kehre der Essstörungen, weil so wie du auch gesagt hast, dem möchte man ja auch entsprechen, dem, was man da so sieht, ja. Und wir können jetzt auch unsere Augen nicht davor verschließen, wir können nicht alle mit Scheuklappen herumlaufen, es wäre aber manchmal besser, damit wir den Wahnsinn eben nicht sehen. Aber schade ist es, wenn man diese Oberflächlichkeit jetzt so schürt mit diesem, es ist so super, wenn man Model ist, ja.
Ja, es wird halt auch irgendwie als total glamourös und abenteuerlich und man kommt so viel Ruhm verkauft, dass es halt einfach immer noch so ein Traumjob ist
für viele. Aber es sind ja mittlerweile eh alle Models, weil sie sich ja alle mit Selfies beschäftigen und ich glaube, jeder setzt sich jetzt super in Szene und wird ja auch mit Photoshop oder wie heißt das, wenn man das so korrigiert, kann man sich ja schlanker machen und die Haut schöner und ich weiß nicht was. Und das ist halt wirklich leider wirklich weg von der Normalität und vor allem von der Bodenständigkeit. Ja.
Das stimmt.
Und umso schöner ist es, so Geschichten zu hören, die es dann selber erkannt haben, die dann raus wollten und das hast du uns heute gezeigt. Und ich freue mich wirklich sehr darüber, dass wir dieses Gespräch führen konnten und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen in unserem anderen Setting. Und ich hoffe, dass du auch Freude daran hattest, darüber zu sprechen und dass es dir auch damit gut gegangen ist, dass du da so offen darüber gesprochen hast. Hast du selber noch etwas, was du erzählen möchtest, ein Anliegen, das du teilen möchtest oder bist du damit jetzt mal so zufrieden?
Ja, ein Anliegen weiß ich jetzt gar nicht. Ich möchte vielleicht einfach noch den Hörerinnen und Hörern mitgeben, dass man auch die Hoffnung nicht verlieren soll und ja, dass das Leben wirklich sehr, sehr schön sein kann und nur weil es jetzt furchtbar ist, heißt es nicht, dass es für immer so sein muss. Und ja.
Zuversicht ist super.
Zuversicht
genau.
ist gut.
Ja, und ich möchte an der Stelle noch einmal erzählen oder hinzufügen, dass wir eine Folge gemacht haben über die körperlichen Auswirkungen einer Essstörung, was da alles abgehen kann im Körper, dass man das vielleicht nochmal nachhören möchte, wenn man diese Folge heute gehört hat und die andere nicht, wäre das vielleicht noch einmal gut zu wissen, dass wir echt auch darüber gesprochen haben, was das eigentlich bedeutet oder bedeuten kann. Magdalena, willst du noch was dazu sagen?
Also ich fand die Folge sehr, sehr schön. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und vor allem, ich glaube, auch so wichtige Botschaften da nach außen trägst. Und ich hoffe, es hat auch die Hörerinnen und Hörer ein bisschen zum Reflektieren gebracht, weil mich hat es auch zum Reflektieren gebracht. Und ich habe auch mal drüber nachgedacht, was eigentlich so Germany's Next Topmodel und diese ganzen Serien damals in meiner Jugend so mit mir gemacht haben. Sehr interessant. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Ich habe mich sehr wohl gefühlt bei euch.
Sehr schön. wie immer gilt, wenn auch du als Special Noodle zu Gast kommen möchtest, egal ob anonym oder nicht, melde dich gerne unter noodle2go@gmail.com, unseren Social Media Kanälen, Instagram oder TikTok oder über unsere Website noodle2go.